Tolkien Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien Gesellschaft.
Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tollcast Nummer 60. Heute, bevor ich es gleich wieder vergesse, Aufnahmedatum der 9.6.2021. Anderthalb Wochen, nachdem wir von den Tolkien-Tagen wieder zurück sind. Und ich bin auch wieder nicht allein im Studio. Ich habe auch wieder die liebe Annika dabei. Hallöchen.
Guten Abend.
Und Tobias ist natürlich auch da. Hi.
Grüß dich.
So, Tolkien-Tage. Tolkien-Tag Blues ist beendet, also obwohl nee. Eigentlich ich traue immer noch nach. Also ich möchte eigentlich gerne sofort wieder runterfahren. Wie ist es bei euch beiden?
Ja.
Ja, ich werde ja nochmal fahren.
Ja, vor habe ich es auch. Gucken, ob es klappt. Ich denke mal schon.
Aber Anni nicht.
Schauen wir mal.
Bei mir klappt es nicht. Nee, ich hatte es auch vor, aber das wird ein bisschen zu arg stressig, weil das an der Arbeit sich einfach nicht ausgeht. Und dann wirklich nur von Freitagabend irgendwie 7-8 Stunden Zugfahrt und dann Sonntagmittag wieder los, das ist dann doch ein bisschen heftig.
Ja, aber wir haben uns ein richtiges perfektes Wochenende ausgesucht, dann ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Letztes Wochenende sind die Tolkien-Tage fast schwimmen gegangen.
Echt?
Die haben da richtig Land unter gehabt. Ja. Also bei denen ist am Freitag auf Samstag ist da die Welt zusammengebrochen, was Regen angeht.
Oh ja, ich habe von Umba irgendwie ein Video gesehen, so aus dem Zelt raus. Du siehst eigentlich nur eine Wand aus Wasser.
Ja, so dass dann extra krass. Sebastian sogar noch am Samstagmorgen auf Facebook getwittert hat. Leute, seht uns nach, wenn wir jetzt gerade noch nicht fertig sind, aber wir mussten erstmal einige Sachen beheben. Mhm. Ja, schade. Ne? Aber wir haben ja noch ein paar Wochenenden, von daher.
Richtig.
Ne? Und bevor wir jetzt weiter in den Tolkien-Tag Blues verfallen, gebe ich mal einen kleinen Überblick, weil wir haben wieder eine rattenscharfe volle Sendung für euch. Natürlich haben wir wieder ein bisschen Feedback von euch reinbekommen. Recht herzlichen Dank dafür. Dann haben wir Neues zum Tolkien Ting. Da wird auch einige Fragen gleich beantwortet werden. Noch einmal etwas zum Elbenwald Festival. Ein Video des Monats. Ja. Dann nochmal Tolkien in 5 Minuten. Etwas über eine Amazon-Petition. Ardapedia Roulette darf natürlich auch nicht fehlen. Ein bisschen kurz notiert und ein paar Termine, wo sich auch wieder ein paar Termine dazu versammelt haben.
Und, Veta hat gezaubert.
Ja, stimmt. Habe ich das jetzt überlesen? Veta hat gezaubert. Oh, Veta hat gezaubert. Ja, okay. Veta hat wieder was vorgestellt. Die haben wieder rumgebastelt. Okay, gut. Dann gebe ich mal ab ins Feedback. Ich lehne mich mal kurz zurück.
Vielen Dank, Dennis. Erik schrieb zur Folge 60, was ich mit den Tolkien-Tagen verbinde, sehr liebgewonnene Menschen wiederzusehen und neue liebe Menschen kennenzulernen. Und natürlich auch meine Musik live zu präsentieren. Zur Folge. Ich muss mal für Musikerkollegen in die Bresche springen. Bands konnten Monate Corona-bedingt nicht proben. Dass sich die Gruppe Virus Viator trotz dieser Widrigkeit hingestellt und gespielt hat, finde ich großartig. Diese Leistung hätte eine Erwähnung in der Rekapitulation des ersten Tolkien-Tag-Wochenendes verdient gehabt. Ansonsten ist die Stimmung der Folge toll, was bestimmt auch daran liegt, dass ihr zusammengesessen habt. Grüße, Erik. kurze Frage an euch, wisst ihr, was er damit meint? Haben wir auf Virus Viator rumgehackt oder sonst was?
Also, Nein, wir haben sie nur nicht erwähnt. Ich glaube, das hat ihm wahrscheinlich gefehlt, nehme ich an, oder Erik? Also kannst du uns ja nochmal ein Feedback zum Feedback
geben. Also Virus Viator war auch da und die haben auch schöne Musik gemacht. So,
genau.
Richtig, so. Also es war halt einfach, ich habe halt nichts davon mitbekommen und Annika hat ja auch nur relativ wenig am Rande mitbekommen.
Wir haben ja Virus Viator interviewt, also für die für die Live-Schalten, die wir gemacht hatten.
Okay.
Und da wollten wir gucken, ob das irgendwie technisch umsetzbar ist, dass wir die Sachen bei YouTube einstellen. Das wäre dann von Virus Viator aus auch alles wunderbar.
Dann fehlt nur noch meine Zeit.
Genau. Und also nächstes Jahr dann um die Zeit können wir dann die Sachen veröffentlichen, dann sparen wir uns
noch. Dann komme ich mal zum nächsten Feedback, weil es ist nämlich noch einiges auf der Liste. Mhm. Und zwar schreibt Jesse von den Freien Völkern zur Folge 60. Liebes Tolkast-Team, ich hoffe, dass ihr alle sicher und gesund daheim angekommen seid. Natürlich musste ich mir direkt erstmal die neue Folge zu den Online-Tolkien-Tagen anhören. Denn auch wenn es morgen früh direkt weitergeht, so ist der Conblus doch schon irgendwie da vom letzten Wochenende. Im Namen aller Kosaren und Bewohner Umbars möchte ich euch ganz herzlich für dieses tolle Online-Event danken. Wie bei allem, was ihr tut, spüren wir, wie wichtig euch diese Dinge sind. Und genauso geht es uns auch. Die Tolkien-Tage sind mittlerweile für unsere Gruppe wie ein großes alljährliches Familienfest geworden. Die DTG hat uns mit offenen Armen vor einigen Jahren aufgenommen und seitdem wächst die Liebe zu Tolkiens Welt, zu den Menschen und dem magischen Tolkien-Tag-Event immer mehr. Die Tolkien-Tage sind für uns alle wie ein sicheres Zuhause mit den besten Menschen der Welt, die wir stolz unsere Liebsten nennen können. Außerdem wären die Tolkien-Tagen ohne Fleuter und Dennis mit auch nicht vollkommen. Fühlt euch ganz doll umarmt und nochmal tausend Dank für die tollen Videobeiträge. Wir können es kaum erwarten, hoffentlich noch einmal alles online sehen zu dürfen. Sonnige Grüße, eure liebenswürdigen Cousaren.
Oh, jetzt habe ich noch mehr Heimweh nach den Tolkien-Tagen. Ist doch mies.
Ich verrate dir dann, wie es nach dem 5. Wochenende war.
Ach ja, oh, danke.
Gemein. Du machst dir Bilder, ne?
Ja.
Ja. Aber immerhin, also ich mag das. Ich bin da nicht so, dass ich mir denke, oh nee, dann will ich auch gar nichts davon wissen. Ich will dann so viel wie möglich davon sehen und wissen und mitkriegen. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dabei zu sein.
Ja, Anni, du wolltest das Nächste.
Ach ja, stimmt. Wir haben noch ein Feedback bekommen von Christian zur Folge 58. Und das ist etwas länger, also könnt ihr euch zurücklehnen und entspannen. Zum Aufreger-Thema Übersetzungen, schreibt Christian. Ich war ja damals durchaus in der Diskussion stark beteiligt und dabei habe ich viel über Übersetzungen gelernt. Meine persönliche Meinung ist, dass beide Übersetzungen ihre Vor- und Nachteile zu haben und natürlich, dass das Original das Beste ist. Warum damals die Wellen so hoch gegangen sind, lag auch daran, dass man am Anfang den Eindruck hatte, dass mit dem Erscheinen der Kriege-Übersetzung die Karö-Übersetzung nicht mehr veröffentlicht würde, beziehungsweise dann später, dass sie nur als teures Hardback erhältlich wäre. Also galt da erstmal das Argument, das Tobias zurecht gebracht hat, dass es doch gut sei, zwei Übersetzungen zu haben, nicht. Bei dem Übersetzungsvergleich ging sicher nicht alles gut. Wir hatten da Freiwillige gesucht, die vergleichen, und haben dann gesagt, was immer die liefern, das nehmen wir. Da waren dann so Aussagen dabei wie, dieses englische Wort heißt im Deutschen das, normalerweise was Karö geschrieben hat, und damit ist jenes, was Kriege geschrieben hat, falsch. Obwohl natürlich oft beides richtig ist. Und insofern finde ich es sehr gut, was Klett-Cotter inzwischen damit gemacht hat. Was Dennis über seine Erfahrungen berichtet hat, wurde von Kriege durchaus auch als Vorwurf formuliert. Seine Kritiker seien Leute, die x-mal Karö und nie das Original gelesen hätten, was sicher für einige zutrifft, mich aber schon etwas geärgert hat. Tatsächlich gab es damals, und gibt es auch vielleicht heute noch, viele Leute, die von Karö als dem Original sprechen, was natürlich Unfug ist. Zumindest etwas besser begründbar, aber meines Erachtens auch nicht wirklich passend, ist die auch von Tolcastern verwendete Bezeichnung Originalübersetzung, denn auch die erweckt den Eindruck, Karö wäre intrinsisch und auch anders als nur zeitlich näher am Original. Der Unterschied zwischen beiden Übersetzungen ist ja eigentlich, dass Karö die Stilunterschiede im Buch oft glatt gebügelt hat, während Kriege versuchte, sie ins Deutsche zu übernehmen. Das Problem ist, diese schichtenspezifischen Stile gibt es im Deutschen nicht so. Daher hat Kriege die verschiedenen Stile durch unterschiedliche alte Sprache zu ersetzen, was dann von der schlimmen Post bis zum Chef des Fundbüros führt. Ich finde das nicht unbedingt gelungen, aber es stört mich nicht so sehr. Und ein kleines Problem von Kriege war natürlich, dass seine die zweite Übersetzung war. Da hatte man an einigen Stellen schon den Eindruck, dass er gezielt anders formuliert hat als Karö, nur um den Unterschied zu haben, selbst wenn das Ergebnis eher schlechter war. Aber natürlich ist er oft auch besser und beide haben ihre Fehler. Zum Thema moderne Sprache bei Kriege fand ich es bezeichnend, dass in einer Rezension, die in einer Zeitung aus Anlass der Filme zum Buch erschienen ist, der Rezensent Tolkiens Stil anhand der Anrede »Edle Jungfrau« für Eowyn kritisiert, mit der Anmerkung, dass natürlich im Englischen »Maiden« etwas anderes ist als »Jungfrau« im Deutschen, aber es trotzdem schon merkwürdig sei. Tatsächlich steht im Englischen »Lady« und bei Kriege »Edle Jungfrau«. Karö habe ich nicht im Kopf, aber es war harmloser als Krieges Version. Die überarbeitete Übersetzung muss ich dann bei Gelegenheit nachschlagen. Macht weiter so. Viele Grüße, Christian.
Oh.
Vielen Dank. Ja. Und dann haben die Kollegen von Hör die Ringe zur Folge 60 auch nochmal was geschrieben. Wieder mal großartig geworden. Man hört immer noch die Grillen. Auf die MGM-Geschichte kann man vielleicht noch ein bisschen mehr eingehen. Vor allem, ob das Änderungen im Hinblick auf die Filmrechte beinhaltet.
Oh, spannend.
Ja, und da würde ich sagen, mache ich dann einfach mal gleich mein Follow-up. Dazu setze eben eine Kapitelmarke, damit man sie auch wiederfindet. Ich weiß nicht, was sich hier ändern soll in Zukunft. Also was ich sehr häufig gelesen habe, dass viele Zeitschriften sagen, dass mit dem Aufkauf MGMs seitens Amazon die Herr-der-Ringe-Filme zu Amazon wandern. MGM hat aber, wenn überhaupt, nur die Hobbit-Filme mitproduziert, beziehungsweise hatte dann nachher die Rechte für den Fernsehvertrieb. Die komplette Rechte-Thematik ist da eher etwas komplex, wie immer bei Tolkien, weil die Hauptrechte, was die Verfilmung angeht, liegt ja weder bei MGM, noch bei Amazon, noch bei dem Estate, sondern bei wem, Annika?
Middle-Earth Enterprises, richtig. Paul Zanes Gesellschaft oder was genau. War jetzt davon das Richtige?
Genau, also ich glaube mittlerweile sind sie nur noch Middle-Earth Enterprises, früher hießen sie auch mal Tolkien Enterprises, glaube ich. Da liegen die Rechte und es wird halt höchstens interessant zu sehen, inwieweit MGM, wenn das dann alles auch genehmigt ist und aufgegangen ist, die Filme noch bei Netflix zum Stream anbietet oder sonst wo. Also
wäre ja auch mal was.
Ja, laufen sie ja zwischenzeitlich, aber die Frage ist, ob sie dann zum Beispiel nur bei Amazon Prime zu sehen sein werden.
Ja, aber also ich finde es halt schade, weil zumindest bei keinem Streamingdienst, den wir haben, und wir haben ja schon so ziemlich alle, die es gibt, abonniert, kannst du halt den Herrn der Ringe nicht gucken. Und das finde ich halt total schade, wenn ich dann
aber
zum Beispiel.
Wie gesagt, der Herr der Ringe ist doch eh scheißegal, weil MGM hat mit dem Herrn der Ringe nichts zu tun.
Ja, das ist mir ja egal. Mir geht es ja nur darum, dass ich mal endlich den Herrn der Ringe gucken kann, ohne erst irgendwie Blu-ray-Dinger einlegen zu müssen und irgendwo noch einen Fernseher aufzutreiben und so. Ich fände es halt cool, wenn die halt auch mal irgendwo gestreamt werden.
Soll ich euch in die Familienfreigabe mit reinnehmen? Dann könnt ihr die gucken.
Wo läuft der denn? Also generell?
Ja. Ja, habt ihr die nicht über Apple geholt?
Ja, doch, die haben wir natürlich. Aber also ja. Das ging ja.
Stimmt.
Wir haben sie im 4K vorliegen.
Ja, stimmt, stimmt. Das hatte ich irgendwie vergessen. Nee, alles gut.
Aber erstmal meckern. Ja,
erstmal meckern. Ja, weil mir fällt das mal auf, wenn ich dann meine Eltern mal in der Schweiz besuche und da gibt's nämlich Herr der Ringe auf Netflix und dann bin ich immer voll happy, weil ich dann einfach bei Netflix bin und dann sehe ich da den Herr der Ringe und das finde ich einfach irgendwie schön.
Ja, aber das hat andere Gründe und das führt jetzt in ein ganz anderes Thema und wie Dennis ja gerade richtig formuliert hat, haben wir einiges auf der Uhr.
Ja.
Und
ja,
dann würde ich sagen, machen wir mal weiter.
Großes Thema diese Woche, beziehungsweise diesen Monat. Tolkien Ting rickt immer näher.
Ja.
Wir haben auch ja versucht, schon vor einigen Wochen da an Informationen zu bekommen, aber ich habe gehört, ihr habt jetzt endlich Informationen, die wir rausposaunen können. Meine erste Frage, Annika, Tobias, streitet euch, wer jetzt antwortet. Findet das Tolkien Ting 2021 statt?
Ja.
Ja.
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Also da müsste jetzt schon noch verdammt viel schief gehen. Ich will es jetzt auch nicht beschreien, aber nach aktuellem Stand kann das Tolkien Ting stattfinden in, ich sag mal, relativ halbwegs gewohnter Art und Weise. Wir haben halt lange überlegt, was macht das Ting zum Ting und ist das in Corona-Zeiten möglich, dass das dann auch noch als Ting wahrnehmbar ist und spürbar ist vor Ort. Und also die wichtigsten Punkte vielleicht mal ganz kurz. Es darf grundsätzlich nur mit negativem Testergebnis angereist werden. Das heißt, ein Schnelltest, der nicht älter ist als 24 Stunden oder ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Keine Selbsttests. Und es gibt halt keine Teststation vor Ort, so wie jetzt beim Tolkien-Tag. Ja, das können wir gar nicht leisten, auch vom Aufwand her. Also jeder fährt bitte nur mit negativem Testergebnis los in Richtung Rittergut. Und das gilt auch für Genesene und Geimpfte. Also auch die müssen sich testen lassen. Wir machen da keine Ausnahmen, weil es einfach keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Weitergabe des Viruses gibt. Und weil es halt einfach dann ganz klare Regeln gibt, weil, wie wir jetzt halt auch im Vorfeld schon feststellen durften, es gibt dann immer jemanden, der noch eine Ausnahme hat von der Ausnahme von der Ausnahme. Und wir haben einfach gesagt, so, jeder wird getestet und das Verlassen des Geländes an sich ist halt nicht gestattet. Ansonsten müsste man sich halt nochmal bei Betreten wieder testen lassen. Wir machen eine Ausnahme für den Parkplatz, der ist ja direkt gegenüber vom Rittergut und das Rittergut ist ja eh sehr, sehr, sehr groß, also das Gelände vom Rittergut und sehr weitläufig und bislang hat es das eigentlich nie gegeben, dass da jetzt großartig viele Menschen irgendwo anders hingewandert wären oder gefahren wären. Und
doch,
wir
die Griechen einmal.
Ja gut, die Griechen, die sind mal irgendwie abgehauen, um sich Erfurt anzugucken, aber sowas, ne, gäbe es halt nicht. Wir haben jetzt in diesem Jahr, das ist auch noch eine Info, eben keine Ehrengäste aus anderen Ländern. Insofern fällt das ja vielleicht auch weg, das Interesse an noch anderen Orten. Und von den Tingen-Besuchern hat ja noch keiner jemals irgendwie die soweit ich es mitbekommen habe, das Gespür irgendwie, wie sagt man,
ja, Bedürfnis.
Das Bedürfnis verspürt, danke, sich vom Rittergut zu entfernen, weil man fährt ja hin, um da zu sein. Genau, wir machen es halt auch so als Orga-Mitglieder, wenn wir das Gelände verlassen, zum Beispiel zum Einkaufen oder so, dann machen wir halt einen Selbsttest, den wir mitbringen, ehe wir das Gelände wieder betreten. Genau, nicht verlassen, sondern wieder betreten. Aber auch das werden wir versuchen, natürlich alles im Vorfeld schon erledigt zu haben. Nur im Notfall, wenn halt irgendwas noch besorgt werden muss, kann ja immer mal passieren.
Und wenn ich das auch richtig habe, sollte der Vorstand, also nicht der Vorstand, dass das Orga-Team weitestgehend auch schon vollständig geimpft sein. Das heißt, die zweite Impfung bereits 14 Tage vorher bekommen haben.
Genau, aber auch da, ne, keine Ausnahmen, wir wollen uns da selber auch nicht rausnehmen.
Ich meinte halt einfach nur, dass wenn, ne, ja, einfach nochmal, wir sind geimpft, doppelt geimpft, es sind 14 Tage vergangen und darum sehen wir das Risiko erstmal als relativ gering an, wenn wir einkaufen gehen, noch etwas das aufs Notdürftigste zu grenzen. Und trotzdem würden wir uns, auch wenn das natürlich nicht unmittelbar, also mir ist ganz klar, wenn ich jetzt mir jemand mit Corona mich anhustet, werde ich das nicht dann in einem Schnelltest sofort sehen, weil das müsste sich ja auch erst im Körper und Ähnliches verbreiten. Aber das, damit ist einfach sichergestellt, dass wir auch trotzdem aus irgendwelchen anderen Sachen, was vielleicht zum Test vorher nicht war, nicht sichtbar war, nicht positiv sind. Und genau, wir hoffen jetzt einfach mal, dass alle gesund bleiben.
Ja.
Bei den Tolkien-Tagen funktioniert es ja auch.
Ja, richtig. Und wie gesagt, ist ja auch gut, wenn Menschen schon doppelt geimpft sind oder vollständig geimpft sind bis dahin. Das ist ja dann ein noch größerer Schutz. Aber wie gesagt, keine Ausnahmen, bitte jeder testen. Unser Ehrengast Brian Sibley wird, wie gesagt, nicht teilnehmen können in diesem Jahr. Aber er freut sich sehr auf das Tolkien Ting 2022 und wird uns da hoffentlich mit seiner Anwesenheit beehren können.
Alle guten Dinge sind bekanntlich drei.
Ja, richtig. Genau. So was Ähnliches schrieb bei mir auch als Antwort auf meine Mail.
Eine kleine Frage habe ich noch. Und zwar hat sich schon vor den Tolkien-Tagen im Discord eine kleine Diskussion darüber geäußert, weil einige schon gesagt haben, ja, Tolkien-Ting, weiß nicht, ob ich daran teilnehmen kann, aber ich könnte ja eventuell Samstagabend spontan, weil ich in der Nähe wohne, vorbeikommen. Das geht, glaube ich, nicht, ne, oder?
Nein, also das geht auch außerhalb von Corona nicht. Also wir haben nach sehr schlechten Erfahrungen mal gesagt, okay, es gibt einfach keine Tagestickets fürs Ting, weil das einfach auch der Veranstaltung nicht gerecht wird und auch einfach nicht zur Atmosphäre passt. Wir werden den Menschen nicht gerecht, die nur einen Tag da sind. Und jetzt mit Corona wäre das ja also noch aufwendiger, ne, und noch schwieriger, das zu handeln. Und deswegen, haben wir jetzt so noch nicht drüber gesprochen im Orga-Team, aber ich glaube, da spreche ich für alle, wenn ich sage, nee, das fangen wir nicht an, weil das einfach viel zu unübersichtlich ist. Da geht's ja dann auch mit den sanitären Anlagen, ne? Wir sind ja ausgelegt, Quadratmeterzahl mit Personen. Die Personen sind ja im Vorfeld bekannt und angemeldet. Mhm. Dann die Essensausgaben, das Essen wird in Schichten funktionieren, damit sich da nicht zu viele Leute auf einem Punkt knubbeln. Und je mehr dann halt du so Tages- oder Stundengäste da hast, desto schwieriger wird das dann natürlich auch in der Übersicht. Aber was wir anbieten, ist halt die Möglichkeit, halt auch das Ticket wieder zu stornieren.
Nein, nicht mehr. Also wir hatten gesagt,
okay,
bis wir die Bestätigung raushauen. Und wir hatten auch relativ am Anfang gesagt, dass es jeder selbst entscheiden muss, ob er eine Reiserücktrittsversicherung machen muss. Aber wir müssen ja auch ein bisschen kalkulieren. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr mit dem Ting mit roten Zahlen rauskommen, weil halt wir einfach nicht auf die Menge an Personen kommen, die eigentlich die Veranstaltung braucht, um sich selbst zu tragen. Mhm. Am besten ist es, wenn halt jemand sagt, ich kann doch nicht, also bis die Bestätigungsmails, also wenn, sobald die Bestätigungsmails verschickt sind nach den AGB oder ist nach den AGB ein rechtswirksamer Vertrag geschlossen. Mhm. Angebot und Annahme. Und natürlich haben wir das immer gemacht, dass wenn es irgendwie geht und wir nachher noch Geld übrig haben, können wir überlegen, ob wir eine Teilzahlung zurückmachen. Am liebsten ist es uns immer, wenn die Leute einfach für sich selbst einen Ersatz suchen.
Mm. Also jemand anderen, der dann.
Ja, aber das die nimmt. Reise, die, wenn du nach Malle fliegst und gebucht hast und bezahlt hast und dich dann anders umentscheidest, weil ist nicht, weil du Corona hast und Co., kriegst du auch kein Geld zurück, weil du keine entsprechende Versicherung abgeschlossen hast.
Mhm. Ja. Was mir noch einfällt, ich weiß nicht, ob das schon spruchreif ist mit dem Backend.
Das ist schon alles fertig und live.
Ist schon achso, okay, gut. Dann kann ich es ja ausposaunen. Also was Tobias gebastelt hat, war oder gebaut hat, ist im persönlichen Login-System, also wenn man sich eingeloggt hat auf der Ting-Seite unter den persönlichen Geschichten, dass man sich da eben eintragen kann oder anhäkeln kann, dass man genesen oder geimpft ist. Das entbindet, wie gesagt, nicht vor der Testpflicht sozusagen. Es dient einfach nur dazu, dass wir die Zimmer besser verteilen können. Ne? Wenn wir jetzt halt dann eine Ferienwohnung haben und da tun wir jetzt irgendwie zwei Geimpfte rein, dann können wir davon ausgehen, die haben erstens genug Platz und zweitens kann da nicht ganz so viel passieren, weil die das weniger.
Nein, es hat einen anderen Grund. Wir dürfen rechtlich nach dem jetzigen Stand nur in Thüringen nur Menschen aus einem gleichen Haushalt in einen Raum packen. Ausgenommen von dieser die Ausnahme hierfür sind Genesene oder fertig Geimpfte.
Ah. Sprich, ja, aber der Hintergrund wird ja derselbe sein, dass es dann halt weniger Ansteckungsgefahr gibt.
Richtig, aber wie gesagt, wir müssen halt im Prinzip gucken, dass wir halt gemeinsame Haushalte zusammenpacken, was bei den Doppelzimmern jetzt eher nicht so das Problem ist.
Mhm.
Aber wir können halt jetzt nicht, wenn wir dieses Jahr nicht machen, ein 8-Bettzimmer mit 8 Menschen vollpacken, die aus allen Herren Ländern kommen und die nicht geimpft sind oder nicht genesen sind. Und also es haben auch schon 10 Leute entsprechend markiert, dass sie zu dem Zeitpunkt des Tings genesen und geimpft sind. Und wie gesagt, das ist so der Hintergrund, weshalb wir gesagt haben, also es stellt uns einfach vor ein Problem, wenn wir nicht genügend Menschen mit dieser 8 haben, müssen wir gegebenenfalls Leute absagen, weil wir keine Betten mehr frei haben.
Ich sehe jetzt auch gerade mögliche Zimmerbelegungen bei mir in der Anmeldung. Das ist aber auch neu.
Gab es ja schon zum letzten Jahr.
Okay. Ist mir nicht aufgefallen.
Letztes Jahr hat es ja auch nicht angefangen. Genau, also für die es noch nicht gesehen haben, man kann unter seinen eigenen Daten auswählen, ob man, ob die Zimmer mit Menschen sehen können, also den Namen sehen. Und wenn du das ausgewählt hast, dann und siehst du halt alle, die das auch ausgewählt haben. Sprich, wenn Anni sagt, ich möchte nicht, dass jemand sieht, dass ich mit dieser Person auf dem Zimmer bin und Annika ist halt mir zugewiesen, dann sehe ich, okay, in meinem Zimmer sind jetzt 2 Betten belegt, aber ich sehe nicht, wer die zweite Person ist. Annika sieht aber auch nicht, wer die zweite Person ist, obwohl ich gesagt habe, jeder darf meinen Namen sehen. So nach dem Motto, gleiches Recht für alle. Entweder jeder darf sehen, wer ich, dass ich auf diesem Zimmer bin, oder halt eben keinen, aber dann sehe ich halt auch keinen. Und entweder letztes oder vorletztes hätte ich das schon programmiert. Einfach weil viele Menschen gefragt haben, es wäre doch schön, wenn man im Vorfeld wüsste, mit wem man auf dem Zimmer ist. Aber das ist, ich glaube, die Zeltplätze muss ich allerdings nochmal rausnehmen. Weil ich glaube, da müssen nämlich jetzt alle die Zelten drin stehen.
Ja, viel steht noch nicht. Also ich weiß ja, dass ich auch auf dem Zeltplatz bin.
Ja.
Nee, also ich bin noch relativ alleine mit der einen Namen, aber die anderen von meinen Leuten, also von meiner Familie sehe ich noch, aber das.
Dann haben sie es nicht ausgewählt.
Ja, dann muss ich dann mich jetzt auch nochmal einloggen. Moment, ich logge mich jetzt aus, dann logge ich meine Frau ein und wähle das aus.
Während Dennis das macht, noch 1-2 Worte zur Mitgliederversammlung. Kriegt sogar eine eigene Kapitelmarke. Natürlich halten wir keinen davon ab, zur Mitgliederversammlung zu kommen, auch wenn er sich nicht fürs Ting angemeldet hat. Macht die ganze Geschichte für uns natürlich gerade aus dem Hygienekonzept extrem kompliziert. Deshalb bitten wir euch, wenn jemand von euch nicht zur, nicht zum Ting kommt, aber zur MV kommen möchte, aus welchen Gründen auch immer, das ist natürlich jedem freigestellt, sich auf jeden Fall vorher beim Vorstand zu melden, damit wir das halbwegs koordinieren können, wie wir das machen und Co. Weil bei der Mitgliederversammlung können wir ja keinen ausschließen. Und mein Appell an jeden, der nicht kommen möchte, wäre dieses Jahr wie im letzten Jahr gegebenenfalls sein Stimmrecht zu übertragen. Auch das ist ja überhaupt kein Problem, das kann man ja jederzeit machen. Sprich, wenn ihr einfach jemand habt und sagt, hört zu, mir ist Tagesordnungspunkt 3 wichtig und ich möchte, dass ABC entschieden wird, dann kann man im Prinzip einfach einer Freundin, einem Freund sagen, hör zu, würdest du meine Stimme mitnehmen? Also mein Appell nochmal, wer nicht zum Ting kommt, sich bitte vorher, aber nur zum V, bitte vorher beim Vorstand melden, damit wir das regeln können. Oder halt sich zu überlegen und auch nochmal den Appell an alle anderen, die nie, so oder so nicht zum Ting oder zum V kommen können, sich nochmal hinzusetzen und zu überlegen, wem kann ich denn meine Stimme gegebenenfalls übertragen, weil nur dann kriegen wir auch ein großes Meinungsbild des Vereins. Wir müssen mittlerweile knapp 1000 Mitglieder haben und es ist dann natürlich immer blöd, wenn, finde ich, wenn 60 Personen über die Geschicker von 1000 Menschen, was das Vereinsleben betrifft, entscheiden.
Ja. Ja. Ich sehe jetzt auch gerade in Anmeldung, also es sind noch vier Zeltplätze noch frei.
Ja, da halte ich mal nicht so dran fest, weil wir haben natürlich erstmal sehr konservativ geschätzt und weil wir ja gar nicht wussten, was passiert überhaupt und wie viele Duschen und Co. haben wir zur Verfügung. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir weniger Mehrbettzimmer haben, aber dafür noch ein paar Zeltplätze nachrutschen. Also haltet einfach die Augen auf.
Ja, ansonsten habe ich gerade meine Daten aktualisiert, also man kann meine Familie jetzt sehen.
Ja, wunderbar. Wollen wir da mal weitermachen?
Gerne.
Die erste halbe Stunde ist gleich rum.
Oh je, dann schnell.
So, wir haben jetzt noch das Thema Elbenwald-Festival.
Ja, also das war jetzt nur gedacht, so damit wir es nicht vergessen und noch auf dem Schirm haben.
Nochmal so eine kleine Frage, eine Runde an euch draußen da ähnliches. Wir haben demnächst mit Lappi, also Alexander Lapeter vom Elbenwald-Festival, das Interview. Und ihr habt jetzt noch die Möglichkeiten, wenn ihr Fragen habt zum Elbenwald-Festival-Thema, dann bitte einfach an feedback@tollcast.de die Fragen senden. Und dann können wir Ihnen die auch noch an den Kopf schmeißen. Der freut sich über jede Menge Fragen. So.
feedback@tollcast.de
Feedback, ja, @tollcast.de.
Damit man es einfach nochmal gehört hat.
Ja, besser ist das.
Video des Monats.
Ja, ich bin mal wieder bei was absolut Genialem gestolpert. Eigentlich ein komplett alter Hut, weil das meiste sah man schon in den Bonusszenen. Aber es ist einfach nochmal sehr nett zusammengefasst, auch wenn da ein kleiner Filmfehler drin ist. Und ich gebe beim Bier aus für denjenigen, der den Fehler da drin findet auf dem nächsten Ting oder auf dem nächsten Tolkien-Tag. Und zwar geht es um ein Video des Accounts Fame Focus und hat den wunderbaren Titel Lord of the Rings All Visual Effects Removed. Mhm. Und das ist halt einfach, ich bin eh so ein großer Freund davon, zu sehen, wie es technisch funktioniert. Und dann, da ist unglaublich viel aus dem Bonusmaterial der Herr-der-Ringe-Filme enthalten. Aber ich habe gehört, Annika, es gibt auch Leute, die haben gewisse Szenen dort nicht gesehen.
Also ich war da echt total baff, als ich das deutlich gesehen habe, als du mir das gezeigt hast. Da gibt es ja die Szene, ne, wo Gandalf Frodo in der Küche erzählt, so vom Ring und Sauron und alles, was da so dahinter steckt. Und nebenbei ist Frodo halt dabei, Tee zu kochen und stellt ihm da halt irgendwas hin. Und die beiden sitzen dann halt am Tisch. Und wie ich dann gesehen habe in diesem Making-of-Video, ist dieser Tisch irgendwie zweigeteilt und ein Teil schiebt sich mit der Kamera mit. Und du siehst das halt im Film überhaupt gar nicht. Du siehst halt nur diese Kamerafahrt um diesen einen Tisch herum. Und mich hat das so, also ich kann das heute noch nicht fassen, wenn ich das mich da jetzt gerade dran erinnere, dass das zwei Tischplatten sind und dass man das überhaupt nicht mitbekommt, wie sich das bewegt. Das finde ich echt krass. Also Hut ab. Ohne CGI und Co. Ach ja, und das haben sie natürlich gemacht, weil Frodo als Hobbit natürlich kleiner ist als Gandalf, halt der Zauberer. und Elijah Wood und Ian McKellen aber halt nicht so einen wahnsinnig großen Größenunterschied haben, wie sie für also die Rollen
entweder habe ich jetzt gerade den Sprung verpasst, weil ich schon das nächste Video angeguckt habe, aber wenn du immer noch bei der Küchenszene bist, das war Bilbo und nicht Frodo.
Ach so. Ich dachte, das wäre Frodo. Nein, vielleicht waren das auch zwei, haben sie das auch zweimal gezeigt.
Nein, sie
ich
hatten, dachte, das war die Szene, wo Bilbo Gandalf kurz vor der Party besucht und dann hatten sie noch einmal ganz kurz die Szene auf dem Wagen.
Aber Bilbo und Gandalf sitzen doch, glaube ich, gar nicht zusammen. Bilbo steht doch am Fenster und hier Butter auf zu viel Brot verschmiert und so. Und Frodo ist doch derjenige, der sich dann hinsetzt und Gandalf aufmerksam zuguckt. Und da gibt es doch dann die Kamerafahrt.
Nein, es ist immer noch Bilbo, der die Speisen reicht, der er fragt ja noch Gandalf, hast du Hunger, möchtest du etwas essen? Dann sagt Gandalf, nein, danke.
Stört dich doch nicht, wenn ich was esse.
Dann sagt Gandalf, nein, danke, dann dreht er sich um, stößt sich den Kopf und dann kommt Bilbo wieder und sagt, es stört dich aber nicht, wenn ich was esse. Und das ist diese komplette Szenenmischmasch.
Und ich dachte, das wäre das mit dem Tisch, weil sie da ja diesen Doppeltisch da irgendwie
gebaut haben. Ja, aber das ist immer noch Bilbo.
Oh, das gibt's doch nicht. Ich gucke jetzt hier gerade durch das Video durch. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Und bei deinem Film war das Thema Fehler. Meinst du jetzt richtiger Filmfehler oder ein Schnittfehler zum falschen Thema?
Genau.
Okay, ich habe ihn gefunden.
Genau.
Ich krieg das Bier.
Du gehörst nicht dazu. Ich meine, du kriegst auch so ein Bier. Ich muss mich echt zurück. Ich entschuldige mich, Anni.
Ich krieg auch ein Bier, ja. Ich guck's nämlich gerade.
Ich wollte mich da in eurem Streit nicht einlassen, aber auch ich war der Meinung, dass ich da Frodo gesehen habe.
Es ist bei Minute 5:23 ungefähr geht das los mit dem doppelten Tisch und der Kamerafahrt. Eben, weil Bilbo und Gandalf, die sitzen sich, glaube ich, am Tisch nicht gegenüber. Aber ich habe ja eh festgestellt, als ich das dann gesehen habe, bin ich ja super wehmütig geworden. Ich muss unbedingt diese Filme wiedersehen. Ich habe die früher, als ich noch in der Schule war und elends viel Zeit hatte, also nicht, aber irgendwie mir sie genommen habe, da habe ich diese Filme mindestens 4-5 Mal im Jahr geguckt. Also so Minimum einmal im Quartal musste das sein. Das hätte ich gar nicht anders ausgehalten. Denn jetzt habe ich die so lange nicht mehr gesehen. Das ist echt ein Elend. Hm. Erwachsensein ist voll Kacke.
Erwachsen werden ist noch viel schlimmer.
Ach, das fand ich irgendwie nicht so doof.
Ich werde nicht mehr erwachsen.
Ja, siehst du, hast es genau richtig gemacht.
Nee, also ich fand das Video auch so schön. Auch zu sehen noch, dass da sehr, also auch schon einiges mit CGI gemacht worden ist, aber dass man da wirklich noch die alte Kameratechnik noch mit von damals noch mit reingenommen hat, was dann wirklich auch viel, viel Aufwand dann ist, das nochmal zu sehen. Also ich fand das Video schön, Tobias. Hast du schön rausgesucht?
Ja, finde ich auch. Hier.
Hast du schön rausgesucht.
Das ist fast feine Macht. Komm, hier, hol das Stöckchen.
Ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber zum nächsten Thema.
Ja, Tolkien in 5 Minuten, Annika.
Ja, wir...
Was haben wir für ein Thema?
Wir haben einen Ring, sie zu knechten.
Einen Ring.
Sie alle zu finden.
My precious. Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
Gut, dann binden wir den Sack jetzt zu und ich übergebe an mich selbst.
Tolkien. In 5 Minuten. Dieses Mal ein Ring, sie zu knechten. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
Was in einer Höhle unter der Erde für den Hobbit ist, ist dieser Satz für den Herrn der Ringe. Ein Werk, das seinesgleichen sucht. Über 150 Millionen Exemplare wurden weltweit davon verkauft. In fast 40 Sprachen wurde es übersetzt. Die Sendung Das große Lesen im ZDF verkündete den Herrn der Ringe als Lieblingsbuch der Deutschen. Nach der Veröffentlichung des Hobbit wurde die Nachfrage bereits Ende 1937 so groß, dass es ein Anschlussbuch geben musste. So setzte sich Tolkien recht schnell nach dem Erscheinen hin und skizzierte die ersten Entwürfe für die neue Geschichte. Bereits am 1. Februar 1938 schrieb er in einem Brief an seinen Verlag Allen & Unwin:
Würden Sie bitte Mr. Unwin fragen, ob sein Sohn, ein sehr zuverlässiger Kritiker, sich die Mühe machen könnte, das erste Kapitel des Anschlussbandes zum Hobbit zu lesen? Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll.
Der junge Rainer Unwin fand auch diesen Text gut und machte Tolkien so Mut, die Fortsetzung zu schreiben. Bis zur Veröffentlichung sollten jedoch noch 16 Jahre vergehen. Tolkien tat sich schwer mit dem Schreiben der neuen Geschichte. Seiner Meinung nach war alles über Hobbits gesagt worden. So kam er auf die Idee, die Rückkehr des Rings zum Thema zu machen. Bereits am 4. März 1938 übermittelte Tolkien an Stanley Unwin, dass die Fortsetzung des Hobbits bereits 3 Kapitel habe. Allerdings neige die Geschichte dazu, aus dem Ruder zu laufen. Was auf den ersten Blick natürlich seltsam anmute, immerhin habe der Autor doch die Kontrolle über sein Werk. Dass dies bei Tolkien nicht so war, zeigt ein Brief von 1955.
Unterwegs begegnete mir vieles, das mich erstaunte. Tom Bombadil kannte ich schon, aber in Bree war ich noch nie gewesen. Streicher, wie er im Wirtshaus in einer Ecke saß, war ein Schock. Und ich hatte ebenso wenig wie Frodo eine Ahnung, wer er war. Die Minen von Moria waren nur ein Name gewesen. Und über Lothlorien war noch kein Wort an meine sterblichen Ohren gedrungen.
Dass er selbst nicht wusste, wohin der Weg gehen sollte, brachte viele Herausforderungen mit sich. So stellte Tolkien im Laufe der Zeit fest, dass der Herr der Ringe wesentlich düsterer wurde als der Hobbit.
Ende des letzten Semesters war die neue Geschichte, der Herr der Ringe, bis Kapitel 12 gekommen und mehrfach abgeschrieben worden. Auf über 300 Seiten im Format dieses Blattes und allgemein ebenso eng beschrieben. Mindestens noch 200 Seiten werden nötig sein, um die Geschichte, die sich entwickelt hat, zu Ende zu führen.
Diesem Brief folgten noch etliche weitere in den nächsten Jahren. Dabei stellte Tolkien immer wieder in Aussicht, demnächst das Werk zu beenden. Seine Professur und seine Familie nahmen aber so viel Zeit in Anspruch, dass er oft nicht mehr zum Schreiben kam. Während des Zweiten Weltkrieges kam Tolkien Zweifel auf, ob das Projekt in dieser Zeit noch einen Sinn habe.
Ich muss Sie darauf vorbereiten, dass die Sache sehr lang ist. Stellenweise beängstigender als der Hobbit und im Grunde überhaupt kein Jugendbuch. Ich bin bei Kapitel 31 angelangt und brauche mindestens noch 6 bis zum Schluss. Diese sind schon skizziert und die Kapitel sind in der Regel länger als im Hobbit. Ist ein solches Epos unter den heutigen Umständen überhaupt möglich?
Von Mitte 1945 bis Mitte 1946 kam Tolkien gar nicht mehr zum Schreiben. Das hatte zur Folge, dass er sich nach langer Pause erst wieder in sein Werk einarbeiten musste. Tolkien nahm dies zum Anlass, die Überarbeitung einzelner Kapitel in Angriff zu nehmen. In dem Zusammenhang fiel ihm auf, dass die Version, wie Bilbo an den Ring gekommen war, nicht mehr zu der Macht des Ringes passte. Tolkien vollendete den Herrn der Ringe schließlich, zumindest im Entwurf, in der Zeit vom 14. August bis 14. September 1948. Es sollte noch bis zum Oktober des Folgejahres dauern, bis er die fertige Reihenschrift in den Händen hielt. Selbst hier änderte Tolkien den Text an einigen Stellen. Auch wenn das Werk jetzt geschrieben war, so dauerte es immer noch Jahre, bis es veröffentlicht wurde. Diese spannende Geschichte werden wir in einer eigenen Folge aufgreifen. An dieser Stelle sei gesagt, dass nach einigem Hin und Her das Werk nicht beim Verlag Collins veröffentlicht wurde, sondern doch bei Allen & Unwin. Im November 1952 lag der Kostenvoranschlag für den Druck vor. Daraufhin telegrafierte Rainer Unwin seinem Vater, die Veröffentlichung stelle ein Risiko dar. Würde sich das Buch nur mäßig verkaufen, könne der Verlag dabei bis zu 1000 Pfund verlieren. Rainer war jedoch der Meinung, Tolkien habe Geniales geschrieben. Sein Vater antwortete kurz und knapp.
Wenn du glaubst, dass es ein geniales Werk ist, dann kannst du 1000 Pfund verlieren.
Die Befürchtung Rainer Unwins erwies sich schnell als unbegründet. Von Beginn an war der Herr der Ringe ein Erfolg. Die vorsichtig niedrigen Startauflagen von 3000 Exemplaren für den ersten Band und 3250 für den zweiten verkauften sich schnell und es mussten unverzüglich neue Drucke in Auftrag gegeben werden. Wie schon damals beim Hobbit.
Ja, Redaktion, Tobias M. Eckrich. Thema der nächsten Folge habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
Viele Ehrung für Professor Tolkien. Ruhestand und das Silmarillion.
Okay. Genau. Da bin ich ja mal gespannt, ob es da bei einer Folge bleibt. Ruhestand und Silmarillion. Oder ob wir mal wieder was aufteilen müssen, wie es ja schon vorgekommen sein soll.
Wir haben noch relativ wenig, was wir jetzt noch rausschmeißen können.
Yep, es drängt die Zeit. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil das, glaube ich, viele wundert, wenn wir das so sagen, dass wir da so gebunden sind in unserem Zeitplan. Das liegt daran, dass wir uns gerade in der ersten Staffel befinden von Tolkien in 5 Minuten, in der wir versuchen, so chronologisch wie möglich durch Tolkiens Leben durchzugehen und die wichtigsten Stationen in diesem Leben mitzunehmen und aufzugreifen. Und wenn wir damit einmal durch sind, dann müsste das, wenn der Plan wirklich aufgeht, ungefähr um den 2. September herum sein, die letzte Folge, die sich dann mit dem Tod des Professors.
Genau, der Tollcast erscheint am 1. September.
Genau, und am 2. September ist Tolkiens Todestag. Und deswegen würde das halt so wahnsinnig gut passen. Und daran möchte ich eigentlich nichts ändern. Und da ich da den Redaktionshut aufhabe, genau. Ja, und dann ist das Projekt aber nicht abgeschlossen, weil warum sollte man, wenn man sich viel Arbeit macht, auf einmal damit aufhören? Dann geht's weiter mit Staffel 2 und in Staffel 2 wird's dann ganz unterschiedliche Themen geben, die jetzt so erstmal nicht aufeinander aufbauen, ne, sondern so halt, wir hatten das schon mal angeteasert oder mal überlegt, ob wir das machen sollen, so Tolkien.
Dann kommt der ganze Rest.
Der ganze Rest.
Ja, also ich hab zum Beispiel jetzt einfach, das kann ich ja schon mal sagen, bei dieser Folge ging es die Entstehung des Herrn der Ringe, ging es natürlich auch dann irgendwann um den Punkt Veröffentlichung. Es war ja nicht so, dass Tolkien das geschrieben hat und seinem Verleger gemacht hat, er gesagt hat, jo, passt, Amen, hier Druckfreigabe und los geht's. da lagen ja auch wieder Jahre dazwischen, ich glaube 4 Jahre nach finaler Reinschrift, bis es dann tatsächlich veröffentlicht wurde. Und dann ging da noch ein Hickhack oder ein anderer. Und dann war Tolkien angesickt, weil irgendwie vor 13 Jahren jemand was gesagt hat, was ihn jetzt irgendwie 13 Jahre später. Das ist so faszinierend und das ist so ein absolutes Nerdwissen, dass ich gesagt habe, ich gehe in meiner jetzigen Folge da überhaupt nicht näher drauf ein, sondern sag schon in der Folge, wie wir ja gerade gehört haben, wir werden dazu mal eine eigene Folge machen zur Veröffentlichungsthematik, weil die einfach unglaublich witzig und interessant und manchmal auch ein bisschen kopfschüttelig ist.
Nur ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Ich finde es so witzig, weil wir das schon, glaube ich, relativ häufig im Manuskript auch drinstehen hatten. Aber das ist eine andere Folge. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann weißt du schon so, okay, irgendwann im nächsten Jahr.
Gut. Also werden wir Anis strammen Zeitplan bis zum 1. September erstmal so hinnehmen und danach wird sie uns mit anderen Informationen fluten.
Ha, ja, gut. Und andere Leute auch.
Gerne, immer wieder gerne mal dran. Ja, ihr seid ja mittlerweile auch schon ein ganz großes Team, was das angeht.
Und wir haben sogar schon den ersten externen Beitrag reinbekommen. Der kommt dann in Folge in Staffel 2.
Okay, ja, ich da sehr, sehr cool. Bin ich ja mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. So, nächstes Thema. Dieses Thema hatten wir eigentlich schon mal so leicht angesprochen und ich habe gehofft, dass es nicht kommen wird, was jetzt leider kommen wird. Und zwar hatten wir das, glaube ich, in Folge 45, 46, Thema Nacktheit in Herr der Ringe. Ich muss jetzt leider auch vermelden, ne? Amazon-Petition, Fans gehen dagegen an und wollen keine Sexszenen, keine nackten Elben in der neuen Herr der Ringe-Serie sehen. Muss ich das verstehen?
Naja, also ich hätte das Thema halt rausgesucht, weil mich mal so mal wieder ein Paradebeispiel dafür ist, wie wir mit Clickbaiting versucht werden zu holen. Und es gibt halt so ein paar. Also Kino.de schrieb, der Herr der Ringe-Fans wollen keine Sexszenen. Petition gegen Amazon-Serie gewinnt an Zustimmung. Okay, Moment. Der Herr der Ringe-Fans, eigentlich müsste es die der Herr der Ringe-Fans heißen, aber ist egal, wollen keine Sexszenen. Petition gegen Amazon-Serie gewinnt an Zustimmung. Herr der Ringe mit nackten Elben. Fans sammeln Stimmen gegen Amazons Fantasy-Serie. Und jetzt der Knüller. Amazons Herr der Ringe-Serie. Tolkien-Jüngern wettern gegen die Nacktheit in Mittelerde. Ja. Und gerade so das Letzte von Netzwerk, da denke ich mir so, man kann da so unglaublich viel falsch mitmachen. Also Tolkien-Jünger setzt den Ganzen auch schon wieder so eine Stufe auf, wo ich mir denke, so was zur Hölle?
Also ich sehe mich wirklich nicht als Tolkien-Jünger. Also ich sehe auch Tolkien nicht als Jesus und das macht ihn ja so spannend für mich.
Also vielleicht einfach mal um die Leute, die jetzt nicht die Folge nachgehört haben, worum geht es? Unsere große Luftanführungszeichen Freunde, große Luftanführungszeichen von TheOneRing.net haben vor einiger Zeit mal einen Bericht veröffentlicht, in dem es hieß, dass eine Agentur für eine Big Upcoming TV-Series Personen sucht, die ihre Geschlechtsteile zur Verfügung stellen wollten für entsprechende Szenen, also als Körperdouble, gegebenenfalls halt auch dann Sexszenen darstellen wollen, so wie es ähnlich wie es auch bei Game of Thrones der Fall sein soll. Ich habe die Serie ja nie gesehen. Und aus irgendwelchen Gründen kochte das jetzt wieder auf. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass das Gerücht umherkommt, dass sie einen Intimitätscoach angeheuert haben.
Aha.
Und der soll oder die soll verlangen von den Schauspielern, dass sie sich bei dem Casting mit Nacktszenen wohlfühlen.
Mhm.
Und die katholischen Memes, die dieses Teil bei Change.org veröffentlicht haben, schreiben dann noch dazu, Tolkiens Werk ist wirklich heilsam und vollgepackt mit ungläubiger christlicher Symbolik. Er war ein frommer Katholik und seine Andenken müssen nicht mit grundloser Nacktheit oder auch nur Nacktheit im geringsten befleckt werden. Tolkiens Werke waren schon immer größtenteils familienfreundliche. Keep it that way. Natürlich endet die Freiheit des einen dort, wo er die Freiheit des anderen beschneidet und oder einschränkt. Ich bin auch nicht scharf darauf, kopulierende Elben zu sehen.
Ich erst recht nicht.
Aber bei auch Orks keine kopulierenden Orks. Nein, also,
bei Orks, okay. Aber Elben?
Ich gehe aber davon aus, dass es halt einfach eine Sex-Sales. Drugs wird ein bisschen schwierig. Rock'n'Roll auch. Es sei denn, die Elben packen ihre Harfe aus und die, die Zwerge, die trommeln. Oder keine Ahnung was. Also bleibt halt einfach nur, und man hat es ja bei den Filmen schon gesehen, dass dort halt, um gewisse Klischees zu erfüllen und Menschen ins Kino zu locken, werden ja ganz gewisse Rollen ganz bestimmt besetzt. Mit
oder erfunden.
Ja, ich war jetzt eigentlich eher bei Richard Armitage, der Thorin spielt, der aber irgendwie, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, irgendwie so 60 Jahre älter ist als der ältest aussehende Zwerg. Und ich mir immer denke, meine Güte, was für eine Faltencreme muss der Typ haben? Und okay, kann ich alles mitleben. Und ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Also jetzt unabhängig, ob es jetzt Elben, Menschen, Orks, Zwerge oder sonst was sind.
Annika, ich lasse dir den Vortritt.
Okay, also ich finde, es muss halt irgendwie zum Inhalt, zur Handlung, zu den Charakteren passen. Wenn ich jetzt eine Welt habe wie Game of Thrones, wo ich ein Bordell zeige von innen, dann fände ich es unnatürlich, wenn die da alle sehr dick bekleidet rumlaufen. Das würde mich einfach wundern. Und grundsätzlich finde ich, also bin ich auch eine sehr große Befürworterin von Sex Positivity, also dass man einfach offen und natürlich damit umgeht, weil genau das ist es, das Natürlichste auf der Welt. insofern fände ich es schon irgendwie seltsam, wenn wir das jetzt komplett so aus der Gesellschaft verbannen und damit wieder mal tabuisieren. Aber braucht es das in einem Werk, wo es halt jetzt nicht unbedingt um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht, sondern eher, ja, ich sag mal, um die großen Dinge, gut gegen böse und so weiter. Nicht, dass zwischenmenschliche Beziehungen nichts Großes wären, aber für mich käme das sehr auf die Situation an und auch auf die Häufigkeit. Wenn ich jetzt natürlich ein Bordell in Mittelerde zeige, dann von mir aus kann ich mir da auch ein paar Sexszenen reinziehen, wenn sie gut gemacht sind. Warum nicht? Also damit hätte ich jetzt kein Problem. Ich sehe jetzt nur irgendwie den Grund dazu nicht. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass halt diese ganze ja, wie soll ich sagen, dieser ganze Game of Thrones-Vergleich, der ja von Anfang an gemacht wurde, auch von den Leuten da ja selber, von Amazon, das hat für mich halt so ein Geschmäckle, wo ich mir denke, brauche ich nicht. Wenn ich, keine Ahnung, nach Westeros möchte, dann gucke ich mir halt das an. Wenn ich nach Mittelerde möchte, dann gucke ich mir das andere an. Also warum muss ich da zwei Sachen machen, die irgendwie gleich sind? Aber in dem einen gibt's Drachen und in dem anderen ist Smaug halt schon tot.
Ja, eben noch nicht, aber bevor Dennis jetzt antwortet.
Ah. Hallo Horn.
Willkommen im Anhängen.
Juhu. Also das, ich sehe das halt eher so, ich sehe das sehr locker, mir ist das im Grunde genommen, würde ich mich da gar nicht so sehr drüber aufregen, ich brauche es nicht. Wenn man jetzt, also ich habe jetzt, kann ja nur über das reden, was ich kenne, sagen wir mal jetzt die Peter Jackson Herr der Ringe Filme, wenn da jetzt irgendwie eine Szene gewesen wäre, wo Aragorn dann die Arwen halt irgendwie auszieht und dann, was ich, schwenkt die Kamera so in die Abendsonne, das hätte ich super kitschig gefunden und das hätte es auch nicht gebraucht, aber warum nicht? Na, vielleicht haben die, sind die auch intim geworden, wenn sie schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahrtausenden da zusammen, also Jahrhundert, also Jahrzehnten zusammen sind. Ehe mich jetzt Christian korrigiert, mache ich es mal lieber
seit
selber.
Tagen.
Ja, nein, ich meine halt nur, also warum nicht? Ne? Das gehört halt einfach auch zum Leben dazu. Aber ich muss es halt nicht unbedingt haben.
Dennis,
und wenn jetzt,
Entschuldigung, Jani.
Ja, passt schon. Ich sag nur, wenn es halt so aufgesetzt wirkt, dann oder so auf Gedeih und Verderb, wir wollen jetzt cool sein und deswegen machen wir so einen Haufen Nacktszenen, das fände ich halt sehr, sehr uncool.
Dennis.
Also, ich habe ja auch Game of Thrones geguckt und auch die Bücher zu Game of Thrones gelesen und ähnliches. Und ja, okay, Filme zu Game of Thrones soll vergessen. Das ist Game of Thrones, das ist was anderes. Wir sind hier in der Welt von Tolkien. Es ist nun mal so in der heutigen Zeit, wie Tobias das vorhin schon sagte, Sex sells. Ich habe damit so jetzt kein direktes Problem. Aber wenn ich auch so für mich jetzt merke, dass es sich jetzt nur noch um dieses Thema handelt, wie da Elben oder andere Menschen miteinander kooperieren, das finde ich dann auch für mich jetzt wiederum nicht so richtig im, ich hätte jetzt fast gesagt, im Geiste Tolkiens wiederzufinden, ist dann schwierig. So hätte ich das fast ähnlich gesagt. Aber ich glaube, Anni, du weißt, was ich ungefähr meine, ne?
Ja.
Es passt nicht 100% rein, dass man dann nur noch in jeder Folge, sage ich jetzt mal, so eine Szene sieht von morgens bis abends.
Und ich finde halt auch bei Game of Thrones muss man ja auch sagen, das wissen ja auch einige nicht, da gibt's ja auch tolle Buchvorlagen. Mhm. Also allein das Wort Buchvorlage, ne? Also es gibt Bücher, auf denen die Serie lose basiert. Und in diesen Büchern kommt auch Sex und Nacktheit und Co. vor. Also insofern ist das ja in dieser Welt vorhanden. Natürlich ist ein Hobbit nackt, bevor er sich etwas anzieht, ist ja logisch. Ich meine, selbst Gollum hat so einen Lendenschurz um die Hüften. Aber im Sinne Tolkiens, ich glaube halt, wenn wir schon dabei sind zu sagen, er würde sich im Grabe rumdrehen, dann muss man ihm wahrscheinlich inzwischen mal einen Kotzkübel hinstellen, weil ich glaube, der hat sich schon so oft umgedreht bei so vielen Sachen. Und das nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil das wahrscheinlich einfach überhaupt nicht in seinem Sinne oder in seinem Verständnis liegt, was er mit diesem Werk bezwecken wollte. Er wollte ein episches literarisches Werk schaffen und episch nicht im Sinne von, dass das alle so geil finden, sondern episch halt im Sinne von, es ist altehrwürdig, könnte man sagen, es ist archaisch, es ist lang, es drückt ein Alter aus sozusagen, es fühlt sich alt an und das ist halt etwas, was er, glaube ich, nicht wirklich mit der modernen Zeit, in der er halt gelebt hat, in Verbindung gebracht hat, so unbedingt. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was sich immer beißen wird. Egal, welche Verfilmung man sich hernimmt oder so, glaube ich, ist ganz schwierig, glaube ich, ihm da gerecht zu werden. Ja.
Richtig. Ne, aber ihr könnt uns da draußen ja auch mal eure Meinung zu diesem Thema kundtun. E-Mail-Adresse werden wir jetzt gerne noch mal bekannt geben. feedback@tollcast.de. Ich wiederhole gerne noch einmal feedback@tollcast.de. Was einfach mal eure Meinung dazu zu diesem Thema ist.
Wir sind ja noch lange nicht fertig. Ich habe ja noch ein paar Argumente.
Ach, du hast ja Kommentare. Ja, okay, gut.
Und zwar geht es jetzt einfach mal so in den Raum geworfen für euch beiden. Das ist ja alles schön und gut. Und ich bin jetzt mal bewusst auf der anderen Seite. Ich liebe diese Rolle. ihr dürft nicht vergessen, dass dieses Werk in den Ende 1900 oder Anfang 1937 geschrieben wurde. Es war ein Zweiter Weltkrieg dazwischen. Es kam dann irgendwann ein paar und 50 raus, die Bücher. Heutzutage, und wenn man jetzt einfach mal so nicht nur die technische Entwicklung sieht, sondern ich sage jetzt auch mal die soziale Entwicklung sieht, ist halt von dem Leben, das man in den 40ern, 50ern geführt hat, heute eigentlich kaum noch was übrig in der Art und Weise.
Mhm. Richtig.
So, und jetzt aber
das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt.
Genau, jetzt hat Amazon sich für roundabout loses Budget 1 Milliarde in die Hand genommen, hat für 250 Millionen eine Serie gekauft, also die Lizenzen dafür. Und will jetzt natürlich etwas produzieren, was die Leute heute anspricht. Richtig. Und nur weil wir vielleicht ein bisschen nostalgischer sind, heißt das ja nicht, dass das auf 90% oder 80% der Bevölkerung draußen zustößt. Und da muss man sich halt einfach auch überlegen, für wen wird diese Serie produziert? Die Frage hatten wir bei den Herr der Ringe-Filmen, die Frage hatten wir bei den Hobbit-Filmen, die Frage hatten wir beim Tolkien Biopic. Diese Serie wird nicht für die Hardcore-Fans gemacht.
Für TikTok-User.
Diese Serie wird produziert, um möglichst viele Menschen zu erreichen, dass es so episch sein wird, dass jeder sich irgendwie gucken möchte, dass er sich ein Amazon Prime-Konto klickt. Für zumindest in Deutschland, glaube ich, 60 oder 70 Euro im Jahr. Natürlich hat man da noch ein paar andere Benefits, aber man bindet sich halt mehr, und wenn man dann natürlich dann schon eine kostenlose Möglichkeit hat, sich die Waren liefern zu lassen, und ich ein Warenhaus habe, das alles beinhaltet oder relativ alles beinhaltet, warum sollte ich dann noch woanders hingehen, wenn ich es mir kostenfrei bis nach Hause liefern lassen kann? Mhm. Also ist doch einfach der Sinn und Zweck von Amazon mit diesem Projekt meiner Meinung nach, möglichst viele Kunden zu binden oder gar neue zu akquirieren. Und dafür muss ich doch auf den Mainstream zugehen und nicht auf die vielleicht 1 Million Hardcore-Fans, die es weltweit gibt. Vielleicht sind es auch ein paar mehr, aber davon werden die meisten wahrscheinlich eh schon Amazon-Kunde sein oder viele. Das heißt, damit werden sie keinen Blumentopf gewinnen. Hm. Und unter diesem Gesichtspunkt möchte ich euch jetzt einfach nochmal fragen, wie wahrscheinlich erachtet ihr, dass es denn nicht trotzdem so solche Sexszenen gibt, unabhängig davon, ob ihr sie wollt oder nicht?
Sie werden kommen.
Also da bin ich mir ziemlich sicher. Oder wenn keine expliziten Sexszenen, dann vielleicht die Andeutung oder dass da mal einer irgendwie, keine Ahnung. Also ich kann mir das einfach nicht anders vorstellen in der heutigen Zeit, sag ich mal, wenn ich es vergleiche mit anderen großen Serien, die da draußen im Orbit sind, und auch vergleichende, ich sag mal, Fantasy-ähnliche Sachen. Da ist das gang und gäbe. Und wie gesagt, ich finde das auch an sich nicht schlimm, weil es halt auch gerade Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das dann wahrscheinlich ja auch hauptsächlich konsumieren werden, einfach auch suggeriert, dass es was ganz Normales, Natürliches, das muss nicht totgeschwiegen werden, da muss man sich aber auch nicht drüber lustig machen, das ist einfach so. Das gehört zum Leben dazu, und das finde ich halt manchmal sehr schade, so bei uns in der Gesellschaft. Dass das einfach nur so ein entweder Riesenthema ist oder gar keins. Und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und das finde ich irgendwie, also verstehe ich halt irgendwie nicht. Also insofern, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit so einem Budget, mit so einer Intention oder mit so einem Ziel auf Sex Sales verzichten würden. Weil warum sollten sie das tun?
Ja, wir werden uns einfach überraschen lassen, was dann kommt. Ich denke mal auch, dass 2022, Tobias hat mal, glaube ich, auch schon mal so gerätselt, wird die Serie rauskommen, vorher nicht.
Ich gehe davon aus, dass Dezember 14., 15. diesen Jahres, zumindest der erste Teil, das war ja auch bei im Gespräch, ob Amazon nicht gar die erste Staffel splittet, erstmal die eine Hälfte der Staffel rausbringt und danach die zweite Hälfte der Staffel mit einem Break dazwischen. Also auch das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube schon, so von dem, was man an Gerüchten hört, und dass halt jetzt auch das Team mehr oder weniger vollständig ist, sie drehen seit über 1 Jahr, also über 1,5 Jahren, dass wir zum Ende des Jahres passend zur Herr der Ringe Veröffentlichung 2001, ja, 2021, halt 20 Jahre später die Serie sehen.
Ja, das wäre verschenkt, wenn sie es nicht im Dezember rausbringen würden oder zumindest die erste Pilotfolge oder so.
Oder Ende November, also irgendwie so um den Dreh.
Ja. Allerdings wundere ich mich schon ein bisschen, dass sie gar so schweigsam halt nach wie vor in ihrem Marketing sind. Vielleicht ist das aber auch Marketing und ist alles Absicht. Aber wir haben jetzt Juni, das wäre noch ein halbes Jahr hin. Gut, ein bisschen mehr, aber viel Zeit ist da jetzt nicht mehr, um da jetzt den großen Apparat anzuschmeißen.
Ja,
meinst,
wenn man
guckt
jetzt,
jeder.
Ja, wenn ich jetzt aber mal andere große Filmriesen betrachte, die jetzt schon Trailer raushauen für Filme, die im nächsten Jahr oder Serien, die im nächsten Jahr erst an und kommen, zeigen die jetzt schon kleine Snippets. Und die Fans sind heiß drauf. Ich sag jetzt nur, ne, wir haben heute Mittwoch, den 9. Juni und einige Marvel-Fans da draußen wissen, was heute für ein Tag war.
Loki.
Die waren auch heute, genau, Loki,
die
haben heute halt Morgen angefangen.
Ne, hört auf zu spoilern, ich liebe Loki und ich muss aber erst mal alle anderen Filme gucken, bevor
Tobias, ich glaube, dafür könnte man nochmal selber einen Podcast machen. Ne? Tobias und Dennis unterhalten sich über Marvel oder so was ähnliches. Aber das war ja auch, das haben die auch schon letztes Jahr im Dezember haben die schon kleinen Trailer-Snippies darüber gezeigt.
Ja, aber das hat zwei Sachen nicht vergessen. Erstens ist es eine sehr heikle Fanbase im Gegensatz zum Marvel-Universum, weil es tut mir leid, wenn ich da jetzt irgendwie mal vor dem Kopf stoße, aber Marvel besteht halt eigentlich nur aus Kampfszenen. Ich habe mal mir den Spaß gemacht, so die Endkämpfe mal vorzuspulen und bin bei einem der Marvel-Filme auf 45 Minuten Kampfszenen gekommen.
Ja.
Das ist schon krass. Ich muss jetzt trotzdem kurz einhaken. Ja, aber die Filme basieren ja auf Comics und auf teilweise sehr langen Comic, sehr alten Comic-Traditionen, die schon sehr, sehr lange in der Welt sind, die teilweise in einer Familie schon Generationen hinter sich oder durch sich haben irgendwie. Und da gibt's schon auch die Fans, zu denen wir vielleicht jetzt im Tolkien-Universum gehören, die wir aber, also uns kennt halt irgendwie außerhalb von diesem Universum keiner. Und genauso kennen wir vielleicht halt auch die Marvel-Hardcore-Fans nicht. Und Hardcore klingt auch schon wieder so abgedroschen, aber ich sag mal halt so die Vollblut-Fans irgendwie. Und da gibt's schon große Aufreger. Und ich glaube, das ist vielleicht vergleichbar mit, Tolkien-Fans gehen auf die Barrikaden, weil nackt sehen. Und ich weiß halt nur nicht, man kriegt's halt nicht so mit, oder zumindest ich nicht. Aber diese Menschen existieren.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie nicht existieren. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Stil des Marvel-Universums halt einfach relativ gleich ist. Es gibt Unterschiede es gibt wenig Unterschiede in der Geschichtserzählung. Sie sind alle relativ gleich aufgebaut, was überhaupt nicht Schlimmes dran ist. Was ich einfach nur sagen wollte, wenn man sich an diesem Leitfaden mit den 17 Filmen oder wie viele das sind, einfach weiter entlang hangelt und einfach mehr Special Effects und Kurs und wir hier vom Popcorn-Kino ja auch, wie Dennis gerade gesagt hat, reden, kann man in Anführungszeichen, wie gesagt, liebe Leute, ganz große Luftanführungszeichen, relativ wenig falsch machen. Eben dadurch, dass sie auf Comics beruhen. Dass es Personen gibt, die mit der Ausfüllung einer Rolle nicht zufrieden sind oder die sagen, dass ein Charakter komplett falsch dargestellt wird und eigentlich man den selbst an. Darüber rede ich nicht. Ich rede wirklich erstmal nur ums filmische Gesamtwerk. Und worauf ich eigentlich vorhin hinaus wollte, war nämlich auch die Aussage, das sind alles große Unternehmen, die lange im Business sind. Und die halt einfach auch in Anführungszeichen wissen, wie der Hase läuft und die, wenn sie jetzt eine neue Marvel-Serie rausbringen, ob das jetzt Wanda und Vision ist, The Winter Soldier und wie war das? Falconer und Winter Soldier?
Falcon and the Winter Soldier.
Oder halt jetzt eben die Serie Loki. Da wissen die Fans in etwa, was sie erwartet, also filmisch erwartet, alles ist gut. Amazon versucht jetzt hier ein komplett neues Produkt auf den Markt zu werfen. Es gab Gerüchte, dass man mit den ersten Varianten überhaupt nicht zufrieden war. Und man möchte sich selbst jetzt halt einfach nicht die Pistole auf die Brust setzen. Wir hatten das Thema ja auch schon, dass HarperCollins bzw. der Tolkien Estate dann wegen des Interviews mit Tom Shippey die Sache nach Amazon eskaliert haben, worauf Amazon mich anrief, mit der Frage, irgendwie, gut, die sind da wirklich sehr penibel und sehr vorsichtig. Und ich glaube, sie genießen jetzt einfach die Möglichkeit, dass die Fans spekulieren. Es gibt eigene Reddit-Subforen, es gibt diverse YouTube-Seiten, es wird irgendwie alles geguckt und sie versuchen halt so lange wie möglich den Finger drauf zu halten. By the way, auch beim Herrn der Ringe war das so, da teilweise die neuseeländische Armee Drehschauplätze abgeriegelt, weil sie auf Militärbasen dann mal oder auf Militärgelände einige Sachen gedreht haben und Co. Mhm.
Beim dritten Film, glaube ich, war das krass. Ne? Beim ersten hat es noch irgendwie keine Sau interessiert.
So, und das merkst du ja auch, dass obwohl wir technisch echt hochentwickelt sind, mittlerweile im Vergleich zu vor 20 Jahren oder vielleicht auch vor 23 Jahren, als so die ersten Sachen anfingen, dass es unglaublich wenig wirklich gutes Material gibt, weil einfach sofort alles kassiert wird. Das heißt, Amazon hat extrem den Daumen drauf, weil sie wissen, wir hatten das ja mit den Spielestudios, wenn sie es jetzt verkacken, haben sie einen unglaublich schweren Stand in diesem Bereich. Da hilft ihnen auch nichts dazu, wenn sie MGM kaufen, weil wenn sie so einen Teil in den Sand setzen, nicht nur das Geld, wovon man sagen könnte, das könnte Steve Bezos aus der Portokasse zahlen, sein geschätztes Gesamtvermögen lag, glaube ich, bei 191 Milliarden. Was ist das schon, eine Milliarde? aber die Marke Amazon Studios könnte sich genauso kaputt gehen wie das Studio-Label, dass er eine Sache nacheinander abkürzt. Und dann ist natürlich auch so die Frage, wie viel gebe ich Preis und vor allem kriegen sie jetzt kostenlose Aufmerksamkeit mit jedem Snippet, der irgendwo auftaucht, den sie dann durchstechen lassen. Sie hat das ja schon mal angekündigt, dass ich schon glaube, dass es da eine Connections zwischen TheWandering.net und der Pressestelle gibt, weil als sie diese Zusammenfassung publiziert hatten, das war ja wortgleich. Also ich gehe echt davon aus, dass die Pressestelle gesagt hat, hier veröffentlicht das mal als erstes, dann kommt das von der Fanseite. Wir bestätigen das im Nachgang. Mhm. Ist jetzt natürlich nur ein Hirngespinst von mir, aber erachte ich, wenn man sich so die ganzen Zusammenhänge anguckt, durchaus als plausibel. Mhm. Und das heißt, kostenlose Werbung etc. pp. Ein Produkt, woraus auch um die Marke Amazon Studios geht, gepaart mit einem Thema, das immens große Fußstapfen hat. Also jetzt, wenn man den Hobbit mal weglässt, also allein so, wie viel, 17 Oscars bekommen der Herr der Ringe? Irgendwie kein Film, kein Film hat oder keine Serie hat so viele Oscars je zusammen bekommen, wenn ich mich nicht irre. Das sind immens große Fußstapfen und jetzt hört man sich ja auch zeitlich noch davor. Und darum finde ich es überhaupt nicht verwerflich, dass sie nichts raushauen, bis nicht irgendwie die Chefetage sagt, ja okay, so passt es, so ist das, wie wir es vorgestellt haben. Der Estate vielleicht ja auch, wie gesagt, es gibt ja die Aussage vom Tom Shippey, dass der Estate ein Vetorecht hat. Da muss man natürlich auch gucken, inwieweit das ist, und sie versuchen natürlich schon möglichst viel zu bündeln. Und ich gehe dann eher davon aus, dass es relativ spät kommt, aber dafür brachial, mit überall. Mit Werbung an den Busstationen, im Fernsehen, auf diversen Internetseiten, auf alle Tolkien-bezogenen Produkte, auf Amazon natürlich auch. Irgendwie willst du die neue Herr-der-Ringe-Ausgabe kaufen. Hier möchtest du nicht die nächst erscheinende Serie, die Serie zum Buch. Und ja, also wie gesagt, so aus der Warte finde ich auch das alles bisher noch nicht unlogisch. Also da ist bisher noch nichts dabei, wo ich sage, gebe ich dir recht, das wird dir dieses Jahr definitiv nichts, weil bisher hält sich das alles noch im logischen Rahmen.
Mhm. Ja, und da könnt ihr da draußen auch mal mitkriegen, wir fangen mit einer Amazon-Petition an. Und hangeln uns von einem Thema zum anderen Thema mit Amazon bis hin zur Veröffentlichung der neuen Herr-der-Ringe-Serie. Also.
Genau. Ich habe noch ganz kurz eine Anmerkung oder einen Zusatz vielleicht, einen Hinweis, wie auch immer. Und zwar gibt es zu Tolkiens eigener Haltung, was Beziehung, Ehe, den Umgang miteinander und so weiter angeht, gibt es einen sehr, sehr tollen und aufschlussreichen Brief. Das ist Brief Nummer 43, müsste das sein. Den schreibt er an Michael irgendwie Anfang 40er, ich glaube 1941. Und da sieht man halt auch einfach so wunderbar seine Haltung, aber auch einfach die Zeit, in der er lebt. Na, einfach diesen Zeitgeist der 30er, 40er Jahre.
Ich habe doch das Buch hier liegen. Welcher
Brief
sagtest du?
43, guck mal bitte nach, ob das ein Brief an Michael ist, der sehr, sehr lange ist.
Oh ja, hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seiten.
Genau.
Geschrieben zwischen dem 6 und 8. März 1941 aus einem Brief an Michael zum Thema Ehe und Beziehung zwischen den Geschlechtern.
Genau, also okay. Da geht's um Sex und kein Drugs und kein Rock'n'Roll, aber da geht's schon zur Sache, würde ich jetzt mal sagen, so was er so sieht, da sieht man auch seinen starken Glauben auch da auch durchkommen oder wie auch immer, also was heißt durchkommen, als müsste man das irgendwie verbergen,
also
das kam jetzt falsch rüber.
Es tut mir leid, Andi, ich unterbreche dich hier nochmal und ich zitiere jetzt aus dem Brief. Der Umgang eines Mannes mit Frauen kann rein körperlich sein. Natürlich, streng genommen kann er das nicht, aber ich meinte, er kann sich weigern, andere Dinge zu berücksichtigen, sehr zum Schaden seiner und ihrer Seele und des Leibes oder freundschaftlich. Oder er kann ein Liebhaber sein, der all seine Affekte, Geistes- und Liebeskraft in einer komplexen Emotion bindet und mischt, die stark von der Sexualität getönt und getrieben ist. Dies ist eine gefallene Welt.
Ja, also es ist wirklich ein toller Brief, würde ich auch jedem raten, der die Briefe noch nie gelesen hat, das auf jeden Fall zu tun, weil wir einfach nie so ungetrübt Tolkiens eigene Meinung und Weltansicht zu fassen kriegen wie in den Briefen zu verschiedensten Themen. Und das ist wirklich ein ganz besonderer Brief. Mich würde wirklich mal interessieren, der Hintergrund, warum er so einen Brief an seinen Sohn schreibt. Also was ist da vorgefallen oder was hat Michael vielleicht erlebt oder geschrieben oder hat vielleicht Liebeskummer oder weiß nicht weiter oder weiß nicht, wie er sie ansprechen soll oder ihn, keine Ahnung. Also das finde ich schon, irgendwie würde mich schon mal interessieren. Aber bislang habe ich dazu noch nichts gefunden. Ich habe mir jetzt aber auch noch nicht wirklich viel Mühe gemacht, das rauszukriegen. Letztendlich ist es auch egal, aber ich fand das zum Thema, vielleicht ist das in Tolkiens Sinne. Kann man sich auf jeden Fall mal in den Brief reinlesen.
Dann habe ich es glatt vergessen, die Kapitelmarke zu setzen. Aber fangen wir einfach mit dem nächsten, machen wir einfach mal mit dem nächsten Thema weiter, oder?
Du kannst eine neue Kapitelmarke setzen.
Ich glaube, ich habe gefühlt schon mal vor 15 Minuten versucht, ein neues Thema anzufangen und dann vor 5 Minuten nochmal versucht.
Keine Chance. Ja.
Keine Chance, aber das ist, aber wenn wir so schön im Redefluss sind, ist ja auch wunderbar. Nein, nächstes Thema, wir haben wieder Veta, für die Leute, die sich da ein bisschen mit auskennen, was auch Herr der Ringe angeht, mit irgendwelche nicht mit Sauerkraut im Mund, sondern mit modellierten Figürchen bzw. Landschaften, die sie mit für Peter Jacksons Filme gemacht haben, haben wieder was gezaubert. Also für die, die noch ein bisschen Geld übrig haben, gibt's jetzt wieder was.
Ein bisschen.
Was bisschen Kleines. Was habe ich gerade gelesen? 52 Zentimeter mal 56 Zentimeter mal 36 Zentimeter. Kostenpunkt, jetzt muss ich nochmal gucken, mit Taxe oder ohne Taxe? Ich glaube, included with tax.
Excluded.
Also ohne Taxe. 1066 Euro.
84 Cent. Aber das Teil ist auch geil. Und zwar geht es um Bilbo Baggins in Baggin. Oh, eine 1:6
ja.
Statue. Oder
Im Maßstab meinst
Maßstab
du, oder?
Maßstab 1:6. Mhm. Sprich 1 Zentimeter wären 6 Zentimeter in real. Und soll erscheinen
erstes Quartal 2020.
Genau. Und man hat
2020?
2022.
2022, sorry. Ah, okay, ich dachte schon.
Und man kann es halt ordern zwischen dem 7. Juni und dem 21. Juni. Muss auch gleich 15% nicht wiedererstattbaren Anzahlung machen. Wem das allerdings viel zu viel ist, also mir persönlich ist es das so viel, nicht, dass es das nicht wert ist, aber mir wäre es halt einfach nicht wert. Für den gibt es in Anführungszeichen den kleinen Bilbo Baggins. Also vielleicht nochmal ganz kurz für die, die es gerade nicht vor Augen haben. Es geht um, also man sieht Bilbo an seinem Schreibtisch sitzen und im Prinzip das rote Buch schreiben.
In seinem Studierzimmer.
In seinem Studierzimmer. Und das gibt es halt eben nochmal nur die Szene, wie Bilbo auf dem Stuhl sitzt.
Also im Prinzip Bilbo, Stuhl und Schreibtisch. Und das große Ding ist dann wirklich so ein Einschnitt in das Studierzimmer mit herumliegenden Büchern und heruntergefallenen Blättern und verworfenen Ideen. Und es ist so viel Detail, das ist echt Wahnsinn.
Ich würde gerne noch eben die Hard Facts zu Ende bringen, Anni. Mhm. Die Bilbo Baggins at his desk kostet dann ohne Steuern 286,62 Euro, ist ebenfalls Maßstab 1 zu 6. Und ich glaube, das müsste auch relativ genau das Gleiche sein wie das Große, nur halt eben nur Tisch und Co. Das, glaube ich, wird demnächst mal unsere Bibliothek, also die kleine Variante wird dann mit an Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit unsere Bibliothek dann mal zieren.
Sehr schön, sehr schön.
Schickt ein Foto.
Ja, ja,
kommt dann. Da kann ich mir das Foto hier auch hinstellen.
Kommt dann aber auch erst im ersten Quartal 2022 raus.
Es ist so schön. Ich kann mich daran überhaupt nicht satt sehen. Es gibt ganz viele Detailfotos ja noch dabei. Das ist krass, was die da reingesteckt haben. Und dann, da ist ja rechts von dem Schreibtisch ist noch so eine Art wie so ein Notenständer oder sowas, ne, mit ganz vielen Papieren auch drauf. Und man sieht die Zeichnung vom jungen Bilbo, die ganz kurz in den Filmen auftaucht, mit dem Konterfei von Martin Freeman als Bilbo. Und die klemmt da halt auch irgendwie so am Schreibtisch. Und er sieht so nachdenklich aus, als würde er gerade so die nächste Formulierung überlegen. Und es ist mit so viel Liebe zum Detail gestaltet. Das ist echt, man kann sich da gar nicht satt sehen dran.
Ja, mit der Feder in der Hand und so. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Schaut, Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut's euch mal an. Kann ich nur empfehlen.
Ich will das haben. Gut. Ne, also Informationen dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Also für die noch ein bisschen was übrig haben an Geld, bevor sie in Urlaub nach Malle, Ostsee oder Nordsee fahren, da einfach mal vorbeischauen. Gut, jetzt haben wir noch was Schönes.
Ardapedia Roulette. Deine Quelle für Nerdwissen.
Ja, und heute ist Tobias dran.
Wunderbar, ich drehe am Rad.
Wo ist es denn?
Hab ich das Rad nicht geladen? Doch, da ist es.
Okay.
Oh. Ich pack's euch mal ins Pad. Es ist Mablung.
Oh, das ist gemein.
Mablung ist in den Werken J.R.R. Tolkiens der Name folgender Personen. Mablung Elb, Elb aus Doriath, Mablung, Mensch, Waldläufer in Ithilien. Diese Seite ist eine Begriffserklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneten Begriffen.
Das gilt nicht. Ich finde, du solltest jetzt den Waldläufer
Ich habe jetzt nochmal neu gedrückt und mir ist bei Cyril gelandet. Packe ich euch auch mal rein.
Cyril ist wahrscheinlich auch wieder sowas ganz Kurzes.
Es geht.
Nein. Zwei Sätze mehr.
Cyril ist aus dem Quenya für Glanzfluss. Er entsprang unterhalb des, oh Gott, ich und Namen.
Mineltalmas.
Danke. Floss durch
Mittalmal
nach Süden und bildete dann die Grenze von
Hyarnustar
und
Hyarostar.
Bis er das Meer erreichte.
Juhu. Das finde ich unfair. Mir hat keiner geholfen.
Oh. Du kannst beim nächsten Mal ja auch an den Anspruch nehmen. Lass mich da in die Beschreibung machen.
Ja, mach mal die Beschreibung, dann muss ich einen kleinen Rant loslassen.
Der Cyril war der Hauptfluss und größte Fluss von Numenor. Er war ein großer, gemächlicher, fließender Strom. Flüsse von solcher Art gab es in Numenor bis auf den
Nunduine
sonst nicht. Alle anderen waren kurz, schnell fließende Sturzbäche, die dem Meer zueilten. Der Siril erreichte eine Länge von etwa 200 Meilen. Bei der Mündung bildete er viele kleine Mündungsarme. Zwischen diesen lebte vor allem Fischer in kleinen Dörfern. Die größte Siedlung in dieser Gegend war Nindamos. Zu beiden Seiten des Flussdeltas gab es lange Kiesstrände. Quellen, Nachrichten aus Mittelerde, Teil 2, das zweite Zeitalter. Erstens eine Beschreibung der Insel Numenor.
Sehr schön, wer weiß, vielleicht taucht davon einiges in der Serie auf. Ich finde das immer klasse, wenn wir Sachen aus Numenor haben. Lernt man einfach auch mal was.
So, Anni, Rant.
Ja, Rant, also nein, eigentlich nur eine Richtigstellung in Richtung Ork. Und zwar weiß ich nicht mehr, was es für ein Artikel war. Es hatte irgendwas mit Hobbits zu tun. Da habe ich dir sogar die Beschreibungsvorlesesache abgenommen, ja, und bin dir da zur Hilfe oder wie auch immer herbeigeeilt, weil du keine Lust mehr hattest. So.
Ja, weil ich keine Lust habe, Hobbits-Sachen zu lesen.
Nee.
Ja.
Und ich hatte
die Viecher brauchen immer so lange, bis sie gar sind.
Ich hatte gerade, ich lenke mal subtil vom Thema ab, ich hatte gerade eine richtig, richtig geile Idee, die absolut nicht umsetzbar ist, aber sie wäre richtig toll.
Hold
und
my
zwar,
beer.
Ja. Nee, ich glaube, das können wir uns zeitlich echt nicht leisten. Es gibt ja das grandios von Achim Höppner, aka deutsche Gandalf-Stimme himself, eingelesene Silmarillion als Hörbuch. Und ich finde ja, es gibt niemanden auf dieser Erdscheibe, der elbische Namen schöner und reiner ausspricht als Achim Höppner. Und jetzt kam ja gerade die Idee, man könnte ja diese ganzen Namen rausfiltern, die in irgendeiner, keine Ahnung, alphabetischen Reihenfolge irgendwo ablegen. Und dann bei Bedarf kann man da einfach draufklicken und dann sagt Achim Höppner halt Menetalma. Genau, Numenor. Okay, das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Aber ne, das sind so Sachen, wo ich mir denke, das wäre richtig, richtig cool. Aber
okay, Tobias, nächste Woche hast du es fertig, ne?
Ich glaube, vor allem würde das die Sendung an sich schon mega in die Länge ziehen, weil wir erstmal ewig suchen würden, bis wir dann das Wort gefunden hätten oder den Namen, den wir gerade brauchen.
Ich glaube erstmal, also A, wäre es dann eine rechtliche Frage, aber das Ganze rausschneiden und so.
Ja, gut, das sowieso. Aber es war eine witzige Idee, die mir gerade kam.
Das definitiv.
Ja. So. Übrigens darf ich das Silmarillion-Hörbuch nicht beim Fahren hören, weil ich werde da so tiefenentspannt, dass ich einschlafe.
Gut zu wissen.
Ja.
Damit du jetzt nicht einschläfst, würde ich sagen, Dennis, schicken wir sie in die kurz notiert, oder?
Kurz notiert.
Gut. Eine Sache, von der ich mir sicher bin, dass wir es schon mal erwähnt haben, aber ich habe es nirgendwo gefunden. Also einfach nur, um sicher zu gehen. Billy Boyd und Dominic Monaghan, aka Pippin und Merry, haben endlich ihren Podcast gestartet. Der sollte ja mal heißen in der Ankündigung von Pippin, also von Billy Boyd, Two Hops in a Pot. Das hatten wir auch angekündigt damals vor, keine Ahnung, 1000 Jahren.
Erste und, Zeit, Alter.
Genau, und nun heißt der Podcast The Friendship Onion, ist auch total unterhaltsam und hörenswert und das wollten wir nur nochmal gesagt haben, weil ich bin mir eben nicht sicher, ob wir das schon mal erwähnt haben, dass der Podcast jetzt wirklich gestartet ist. So, dann, falls ihr noch Geld übrig habt vom Bilbo-Kauf, nachdem ihr dann noch mehr Geld verprassen wollt, hätten wir da noch was für euch. Und zwar hat Jeremy, der Tolkien-Guide, darauf aufmerksam gemacht, dass mal wieder ein paar Sachen unter den Auktionshammer kommen. Darunter Bücher, signierte Bücher, teilweise Erstausgaben. Darunter ist zum Beispiel die die amerikanische Erstausgabe von Houghton Mifflin. Und also es ist eine spätere, wie sagt man, Impression, wie sagt man in deinem Deutsch?
Auflage.
Auflage, genau, eine spätere Auflage, also die ist von 1963, aber die ist richtig, richtig schön und die ist halt signiert von Tolkien, so als Beispiel. Oder da ist zum Beispiel eine Ausgabe von Tree and Leaf enthalten von 65, ich kenne das Cover so in der Form noch gar nicht total. Also es lohnt sich einfach schon allein wegen der Cover da reinzugucken. Die liegt zum Beispiel bei $3,300. Also so.
Boah.
Ja, ne, ist Schnapper.
Also bald bei euch.
Ja, also die signierten amerikanischen Erstausgaben, die sind so bei 9.000 Online-Auktionen oder wenn man es dann direkt kaufen möchte, 11.250. Also kann man sich ja mal so von seinem Taschengeld leisten. Oder wie wäre es denn mit der Allen Unwin?
Du weißt schon, dass das die Rubrik kurz notiert ist.
Nein, habe ich gerade vergessen, weil die Cover so schön sind. Also die Erstausgabe, Erstauflage, also wirklich das erste Ding mit original illustrierten Umschlägen von George Allen and Unwin herausgegeben, Herr der Ringe, Buyer's Premium für $28.750. Yeah, also sind ganz, ganz tolle Sachen dabei. Saga Wein, die Abenteuer von Tom Bombadil, der Hobbit, ganz, ganz tolle Sachen. Ja, lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen zum Schmunzeln. Dann habe ich auch noch einen Hinweis und zwar hatten wir als Postskriptum sozusagen zur letzten Folge noch eben schnell ein Gewinnspiel drangehangen von dem Tolkien, dem Tolkien-Kochbuch, dem Hobbit-Kochbuch und dem Buch Hobbit-Gewandung, also Halblinge-Gewandung, nee, Gewandung für Halblinge, egal, Hobbit-Gewandungen schneidern. Und die wollen wir verlosen. Und wir haben uns jetzt, sind wir dann drauf gekommen, dass die Deadline, die ich gesetzt hatte, vielleicht doch ein bisschen kurzfristig war. Also wir verlängern die Deadline zum Einreichen oder zur Teilnahme am Gewinnspiel bis zum 30. Juni. Und alles, was ihr dafür tun müsst, um dran teilzunehmen und eventuell zu gewinnen, ist uns eine E-Mail zu schreiben an, wie könnte es anders sein, feedback@tolcast.de, in der ihr uns verratet, was für euch die Tolkien-Tage bedeuten, ob ihr da schon mal wart oder ob ihr es gerne wärt. So, was verbindet ihr mit den Tolkien-Tagen? Jetzt sind sie eingeschlafen. Gut, dann mache ich mal weiter.
Termine, Termine, Termine.
Und da bin ich wieder hellwach. Ich habe meinen Jingle wieder. Ja, wir haben wunderbare, schöne Termine für euch. Auch wieder neue Termine reinbekommen. Also, am 16. Juni haben wir eine Diskussionsrunde auf YouTube. Die wird dann dort dann gestreamt. Thema diesmal, wie viel Purismus braucht das Tolkien-Fandom? Dann haben wir vor am 19. und 20. Juni und am 26. und 27. Juni nochmal die Tolkien-Tag Freilichtveranstaltung in Pont im Niederrhein. Auch hier bitte dann noch bitte dran denken, euch im Internet die Tickets zu besorgen. Am 21. Juli 2021 haben wir nochmal eine Diskussionsrunde auf YouTube. Thema: Erlebt das Silmarillion gerade einen neuen Hype und warum? Dann haben wir vom 30. Juli bis 1. August das Elbenwald-Festival in Cottbus und vom 5. bis 8. August das Tolkien-Ting. Auch hier nochmal ein kleiner Hinweis, nur mit Negativtests anreisen, egal ob geimpft, genesen, es gibt keinerlei Ausnahmen. So.
So, schön, haben wir das.
Ich habe das erste Mal die Termine ohne Fehler. Ohne
Stimmt
Fehler.
Doch gar nichts, das hast du doch schon öfters hinbekommen.
So.
Habt ihr noch was?
Hunger.
Es lag mir auf der Zunge, aber ich dachte, das kann ich jetzt nicht sagen.
Na doch, hau ruhig raus. Also, ich hab Hunger.
Also Hunger habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe gerade mega Appetit auf Kässpatzen. Ich weiß gerade nicht, wo es herkommt, aber es ist einfach da.
Also ja, bei uns gibt es heute Abend Brezeln mit Oberster.
Oh, lecker.
Ja.
Klingt auch sehr lecker.
Und ja. Schinken und Käse. Ach ja, genau, wir machen heute einen bayerischen Abend hier.
Oh.
Ja, genau.
Mit Schunkelmusik?
Nein, ohne Schunkelmusik.
Oh.
Ne?
Aber dann wenigstens mit einem
Silbenwagen. Ich habe gerade mal in den Kalender geguckt. Die nächste Aufnahme ist ja am 30.
Mhm.
Das heißt, da haben wir jetzt 2 Wochen Pause zwischen.
What?
Ja, das heißt, dann können wir nochmal so ein schönes Fazit von den Tolkien-Tagen ziehen.
3 Wochen?
Ja, aber wir haben 2 Wochen, wo wir nichts haben, so meinte ich das.
Ach so, für die Zuhörenden da draußen. An die habe ich natürlich nicht gedacht.
Und dann, Dennis, du wolltest auch gucken, dass du das letzte Wochenende nochmal da bist, oder?
Richtig, ich wollte nochmal gucken und dann wäre das dann, wenn es bei mir alles gut klappt, so wie ich mir das vorstelle, dass ich am Freitag anreise, aber dann auch schon am Sonntagnachmittag schon wieder abreisen muss, da ich ja dann am Montag dann endlich raus bin aus der Kurzarbeit.
Juhu.
Sehr cool.
Ja.
wie gesagt, ich schaue mal, wenn ich das hinkriege. Wir ziehen gerade noch die Dativ-Server um. Das sollte bis dato aber fertig sein. Das heißt, ich gucke mal, dass ich dann am Donnerstagabend mit dem Zug hochfahre. Dann kann ich am Freitag noch ein bisschen mithelfen. Falls, ich weiß ja gar nicht, was jetzt gerade so an Händlern überhaupt erlaubt ist und noch gekommen ist für den Samstag. Und ich mir überlege, dann kann ich am Montag und Dienstag Sebastian noch beim Abbauen helfen. Und dann entweder am Dienstagabend oder am Mittwoch vor der Podcast-Aufzeichnung morgens in Ruhe zurückfahren.
Also ein, zwei Händler sind noch dazugekommen, das habe ich mitgekriegt via Facebook-Meldung. Okay. Aber es ist weiterhin so, dass nur samstags verkauft werden darf, sonntags
genau,
nicht.
Weil es gibt ja keine Marktlizenz, genau. Also darf man ja nur während den normalen Öffnungszeiten sonntags
des
verkaufen.
Des Einzelhandels.
Mhm. Ja, genau.
Gut. Ja, cool.
Grüßt auf jeden Fall alle ganz, 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 ganz herzlich.
Ja, ich werde Tobias ganz doll kuscheln, 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 kuscheln.
Ja, mach das mal.
Ich werde ihn richtig drücken und umarmen und mir
bei den Temperaturen
abholen
von freut
ihm.
Er sich.
Ja, fällt, ich habe noch was. Entschuldigung, jetzt fällt mir gerade ja. Beim Talking Ducks, da fällt mir gerade ein, Seestadt muss dann ja am Wochenende auch ziemlich geil ausgesehen haben.
Ja. Und das war noch geiler in Seestadt, weil Rolf hatte ein paar Fotos gepostet auf seinem Instagram-Account und der hat Besuch bekommen von Peter Herfen, also 50.000 Orks. Und Peter hatte das Seestadt-Set oder zumindest einen Teil davon dabei und hat das in Seestadt aufgebaut, im Wasser, also auf der Plane, die halt nass war. Und es gibt so geile, schöne Fotos. Ich schreibe mir das gleich mal auf für die Shownotes. Aber das ist so Mini-Seestadt in Großseestadt zu Besuch. Das ist so, so cool. Es ist so schön.
Sehr witzige Idee.
Ja, total. Ich habe das so gefeiert, als ich das gesehen habe. Ja.
Wird Zeit, dass der Drache mal in Seestadt vorbeischaut.
Weil
wieder
ja
trocken
schon, weil dann ja ein Feld weiter. Wisst ihr aber, wer gerade vorbeigeschaut hat?
Bei dir? Nein! Das darf doch nicht wahr sein.
Ihr alten Labertaschen.
Wir alten Labertaschen. Hallo, du bist eine von uns.
Ihr habt das Thema Amazon und die ihr habt das so groß getreten. Ich habe mich zurückgehalten.
Hallo, ich wurde nach meiner Meinung gefragt. Was erwartest du von mir?
Dass du deine Meinung kundtust.
Ja.
Und das dauert.
Und ich bin halt keine Frau der wenigen Worte.
Ich höre Annika so gern beim Reden zu.
Ja, gut, merkst dir.
Annie, du hattest noch was zum Abschluss.
Ja, das war's. Seestadt in Seestadt zu Besuch.
So, Seestadt
genau.
In Seestadt.
Das fand ich so cool. Das musste ich unbedingt noch loswerden.
Bilder packen wir also die Links zu dem Instagram-Account.
Zum Beitrag, genau, oder zu Rolfs Account, der lohnt sich eh.
Packen wir euch in die Shownotes.
Ja, habe ich mir schon gerade aufgeschrieben.
Habt ihr sonst noch was? Irgendwelche letzte Worte?
Hunger?
Hunger, gut. Damit der arme Dennis jetzt nicht verhungert. Bleibt gesund da draußen. Ja, wie sagen wir so schön? Negativ beim Testen, positiv im Geiste. Wir hören uns in 3 Wochen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine Tolkieneske Zeit.